Herr Bullmann, Sie haben mir jetzt eine Vorlage geliefert, auf die es schwerfällt, ohne wissenschaftlich tiefgründige Vorbereitung zu reduzieren. Zumal, und das gebe ich auch mit, ich ja sozusagen aus Praktikumsseite, aus praktischer Sicht, vielleicht das eine oder andere nicht ganz so sehe wie Sie. Herr Link, wir kennen uns noch aus dem Stadtrat, waren Sie hier tätig mit. Da habe ich Sie ab und zu erleben dürfen und Ihre ganz persönlichen Erfahrungen, die Sie hier dargestellt haben, haben mich etwas stiller werden lassen. Ich bin 68 geboren, also ich habe das gar nicht sozusagen von der Zeit her einordnen können, als ich sagte, dann und dann 5 Jahre, okay, am 8. Oktober bin ich geboren. Also insofern war das, aha, die Brücke, genau. Es sind zwei Seiten hier. Einmal das ganz individuelle Erleben. Und der Versuch, es in eine menschenrechts-, naturrechtliche, wie auch immer Diskussion einzuführen und so einen großen Ball aufzunehmen. Und jetzt sage ich mal ganz ehrlich, und dazwischen sitzen die Juristen. Ich bin Jurist. Und es deutet sich schon an im Wort Menschenrecht, wenn wir über Strafrechtsrehabilitation, Opferanerkennung und Entschädigungsleistung reden. Und dann kommt von Ihnen genau die Aufforderung, nur dann ist es etwas wert, wenn es eintragbar ist. Da muss ich ehrlich sagen, sind wir auf der sicheren Seite. Denn wir haben unter bundesdeutschem Recht ein Rechtssystem, was uns den Rechtsweg eröffnet. Das ist kein Novum im deutschen Recht mit der Bundesrepublik Deutschland. Was kann Recht, also das formelle Recht, das kann immer nur ein Minimalkonsens feststellen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Erwartung ist, dass das Recht alles das aufarbeitet und klärt, was bisher die Gesellschaft nicht geschafft hat. Das kann Recht, Gesetzesrecht, nicht leisten. Gesetze sind ein minimaler Konsens und dankenswerterweise in unserem verfassten Staat nach demokratischen Spielregeln zustande gekommen. Auch das darf man nicht vergessen. Das muss man sich vielleicht immer mal wieder bewusst machen. Und ich glaube, Herr Ring, Sie wissen das, wie es ist, wenn man in einem Staat tatsächlich lebt, wo es zwar Recht gibt, wo man aber keine einklagbaren Rechte hat und wo man noch nicht einmal das Urteil, aufgrund dessen man verhaftet und auch ins Zug ausgebracht wird, in den Händen halten kann. Wo man dann zudem auch noch diffamiert wird, indem man als krimineller Straftäter, nämlich als Diebstähler, als ein Dieb, Gott, dargestellt wird. Und da haben Sie recht, das ist doppelte Verleumdung, das ist doppelte Menschenrechtsverletzung. Jetzt sind wir im Jahre 2014, 25 Jahre nach dem Fall der Mauer, nachdem an vielen unterschiedlichen Stellen ein kleines Bausteinchen dazu beigetragen wurde, dass es die DDR nicht mehr gibt. Ich war 1989 in einer Lebensphase, wo man sich gerade so mit Familie und Beruf versucht zu orientieren. Und ich bin gerade bei Ihrem Vortrag, Herr Pollmann, ein bisschen irritiert gewesen. 1972 hat die DDR, glaube ich, in Helsinki die UN-Menschenrechtskonvention unterschrieben. 75. Okay, danke. 75. Danke, dass Sie das sagen, weil es wurde ja zu DDR-Zeiten nicht kommuniziert. Also zu wissen, dass es einklagbare Menschenrechte gibt, war für mich als DDR-Bürgerin im Jahre 1989 eine Erkenntnis. Ach, wir hatten die Menschenrechtskonvention unterschrieben. Faszinierend. Vielleicht noch auf die andere Weise, ich stamme aus dem Tal der Verdunten, also die Dresden war nicht weit, Westfernsehen gab es leider nicht so oft. Das heißt, bis 1972 hat der Vorfolgestaat, Entschuldigung, 75, Vorfolgestaat, die Menschenrechte noch nicht einmal als allgemein verbindliche Grundlage des menschlichen Miteinanders anerkannt. Jetzt kommt der Rechtsnachfolger und Sie nehmen in die Pflicht, für alles das, was die DDR getan hat, für die DDR gab es keine Menschenrechte. Nehmen Sie das mit, vielleicht auch unter Bewertung. Es stand vielleicht da, aber Menschenrechte, dann hätte das eigentlich gar nicht passieren dürfen. Also bis 1975 muss man vielleicht auch darunter ein Fragezeichen machen, wie das Menschenverständnis der DDR war. Frau Neumann, Sie waren bei mir vorher, als ich, mal kurz nachdem ich in Amt und Würden gekommen bin, und haben wir uns so grundsätzlich unterhalten auf das Thema Heimkinder. Und da war ich etwas irritiert. Dann habe ich mir die Broschüren kommen lassen, alles richtig. In den Broschüren steht ein für mich ganz wichtiger Schlüsselsatz, und ich werde den auch hier führen. Wichtig ist die gesellschaftliche Aufarbeitung. Die gesellschaftliche Anerkennung, dass diejenigen, die unschuldig im Gefängnis sind, weil sie eine eigene politische Ansicht haben, diejenigen, die die DDR verlassen haben oder verlassen wollten und es nicht geschafft haben, die politischen Häftlinge, dass sie genauso für diesen gemeinsamen Staat beigetragen haben, wie all die, die dann auf der Straße standen, 1989, als es eigentlich, jetzt muss ich mal so ehrlicherweise um mich selbst, schon relativ sicher war, auf die Straße zu gehen. Es ist ein Unterschied, ob man das 1965 gemacht hat oder ob man es 1989 im Herbst gemacht hat. Ich gehöre zu denen, die es 1989 im Herbst gemacht haben. Und deshalb zoll ich meinen tiefen Respekt denjenigen, die vorher noch nicht vielleicht einmal unter Abwägung persönlichen Vor- und Nachteilen, sondern einfach aus Überzeugung gesagt haben, DDR, du bist ein Unrechtsstaat. Ich möchte in diesem Staat so nicht mehr leben. Denjenigen soll ich ganz großen Respekt. Es gibt auch noch andere Lebensgeschichten. In meiner Bekanntschaft, und das war glaube ich 1972, als dann die große Sozialisierungswelle über die Wirtschaft hereinbrach. In meiner Bekanntschaft habe ich viele, die früher Handwerker waren. Tischler, Dachdecker, Friseur, Landwirt, Schmied. Die 1972 in Abwägung, ich habe 5 Kinder. Ich habe den Krieg überstanden, ich habe nur noch einmal, aber ich bin noch am Leben. Und die haben dann 1972 ganz schnell unterschrieben, okay, ab PDA. Die sind nicht ins Gefängnis gegangen. Der eine Bekannte ist in den Wald gegangen. Wie wird dieses Unrecht aufgearbeitet, dass man so nicht mehr fassen kann, wo man die ganze Familie gehört hat? Und zwar nicht nur die betroffene Familie, sondern auch im Nachgang. Die Enkel, die Urenkel jetzt. Wir werden also uns immer mit der Frage auseinandersetzen müssen. Und das ist fast unabhängig von dem, was wir heute diskutieren. Gesundheitliche Belastung. Wir werden uns immer mit der Frage auseinandersetzen müssen, was tut eine Gesellschaft? Herr Pollmann, Sie haben so konträr formuliert, der Staat ist verantwortlich, der Staat hat zu tun. Ich habe lange darüber Gedanken gemacht, was ist denn der Staat? Die Staatstheorie von Rousseau habe ich aus juristischer Sicht gelesen. Wer ist der Staat in einer Demokratie? Jetzt nehmen Sie den Spiegel und schauen sich an, das sind Sie alle. Denn Sie alle wählen vielleicht nur Staatsorgane, aber der Staat sind Sie alle. Artikel 20 des Grundgesetzes formuliert es eindeutig. All staatliche Gewalt geht vom Volk aus. Und das möchte ich auf diesem Weg jetzt, dass Sie mitnehmen in der Diskussion. Und jetzt nehmen Sie es mir auch nicht übel, ich bin Juristin. Der Richter entscheidet nach Gesetz und Recht. Wir haben ein Anerkennungsverfahren, ein Rehabilitationsverfahren, was auf einem Minimalkonsens gesellschaftlicher Überzeugung zustande gekommen ist. Und da bin ich mir 100% sicher von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landesverwaltungsamt, nicht nur meines Landes, sondern überall, auch rechtmäßig umgesetzt wird. Zeigen Sie mir denjenigen Mitarbeiter, der sich willkürlich über diese Gesetze hinwegsetzt, den wird es nicht geben. Wir werden immer, zeigen Sie mir, wir werden immer Auseinandersetzungen haben um die Frage der Kausalität. Das haben Sie angedeutet. Eine Beweislastkehr. Wir haben einen Minimalkonsens, dass wir Beweiserleichterungen ermöglichen. Etwas, was dem deutschen Recht, ich sage es mal ganz ehrlich, bis vor 50, 60 Jahren völlig unbekannt war. Beweiserleichterungen. Auch Beweislastkehren die nach und nach kommt. Wir müssen immer nachweisen, oder anders machen wir so, für einen Anspruch muss man immer die Kausalität des Verhaltens nachweisen. In eingeschränktem Umfang. Und ich weiß, Sie haben es ja angedeutet, Sie hatten noch nicht mal ein Urteil. Es gab so viele, Sie haben es dann bekommen, genau. Es gab sehr viele in den Jugendhilfen, die haben gearbeitet und aus Scham, weil im Sozialversicherungsnachweis drinstand, Jugendhilfe. Es ist vernichtet worden. Wie soll er etwas nachweisen? Das ist richtig. Deswegen haben wir Beweiserleichterung. Wir haben Wahrscheinlichkeiten. Und ich maße es mir als Juristin nicht an, über ärztliche Atteste zu entscheiden. Wenn es ein ärztliches Attest gibt und eine ärztliche Begutachtung gibt, die feststellt, eine posttraumatische Belastungsstörung ist verursacht durch, dann werde ich mich als Jurist nicht darüber hinwegsetzen. Das geht gar nicht. Das ist nämlich nicht meine Profession. Ich kann bei dieser Diskussion um andere Menschenrechte alle einzelnen mit dem nötigen Augenmaß und vor allem mit dem tiefen Respekt und größtmögliche Sensibilisierung weiter zu diskutieren und nicht Forderungen aufmachen, die den Staat und damit die Gesellschaft an Grenzen bringen. Ich wünsche mir, dass es noch viel mehr Zeitzeugen gibt, die viel aktiver in die Schulen gehen. Ich war etwas schockiert, meine Tochter ist in der 9. Klasse, Geschichtsunterricht. Wenn sie denn mal keine Unterrichtsauswahl hat, ist die Darstellung dessen, was von 1945 bis 1989 auf dieser Seite der Welt passiert, sehr rudimentär. Und es ist eigentlich immer in den familiären Diskussionen, auch seitens meiner Großeltern oder meiner Eltern, gar nicht angeschrieben. Da wird einfach nicht drüber gesprochen, das kennen wir schon. Ein solches persönliches, familiäres Verständnis. Da müssten wir eigentlich bis 45 und in Aufarbeitung des nach 45 viele Erfahrungen gemacht haben. Deshalb kann ich jeden nur bitten, den Betroffenen oder die Betroffenen, gehen Sie in die Öffentlichkeit. Machen Sie das noch viel stärker. Schalten Sie sich ein, auch, Klammer auf, um die Lehrplandiskussion. Wenn wir etwas mitnehmen wollen, etwas Positives mitnehmen wollen, auch aus Verfehlung, es gibt immer, wie heißt es so schön, zwei Seiten. Das persönliche erlittene Leid, das können wir tatsächlich heute nicht mehr kompensieren. Das wäre unehrlich, wenn ich so sagen würde, ich kann das kompensieren, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich kann mir nur Mühe geben und ich kann in dem, was mir, in meiner Familie, auch in meinem Beruf, alles Mögliche tun, damit so etwas nicht wieder passiert. Das ist der zweite Aspekt. Aus Verfehlung kann man nur lernen. Aus Unrecht kann man nur lernen, damit es nicht wieder passiert. Vor 25 Jahren, friedliche Revolutionen. Ich habe jetzt während Olympia war ja sozusagen Live-Schaltung immer nach Kiew. Mit mehreren Tonnen. China. Der Platz des himmlischen Friedens. Vor ungefähr genau 25 Jahren sind die Panzer in den Uten gerollt. Und in China sind wir noch keinen Schritt weit. Es gibt viel zum Nachdenken. Ich wünsche Ihnen allen, dass die Diskussion, die Sie hier führen, auch für uns wichtiger Erkenntnisse liefern. Lassen Sie uns miteinander reden und nicht übereinander. Und ich versuche durchaus heute Abend die Familienplanung über den Haufen zu schmeißen und noch reinzukommen, weil es ein hochinteressantes Thema ist. Was mich, denke ich, zumindest in den nächsten zweieinhalb Jahren auch an dieser Position noch weiter beteiligen wird. Ich wünsche Ihnen eine gute Veranstaltung.